ich zeige von Zürich keine Banken und keine schönen Berge, sondern diese kopflosen Wesen. Das sind die Heiligen von Zürich, die wurden enthauptet als Märtyrer. Und ich selbst fühlte mich etwas kopflos, als ich diesen Titel hörte. Und ich habe auch manchmal mit kopflosen Opfern zu tun, die mich dann nach einem Nadelstich zum Beispiel anrufen und darum wollte ich Regula, Felix und Regula zeigen. Ich habe mich gefragt, um was für Gefahren geht es und um die Balance zwischen was und was. Und ich habe mich dann entschieden und auch rückgefragt, ich glaube, es geht um Ereignisse, die für das Gesundheitspersonal gefährlich sind. Also vor allem sind das Nadelstiche, es können sonstige Stichverletzungen sein oder Schleimhautexpositionen mit bestimmten chronischen Infektionskrankheiten. Ich werde zuerst einen Fallbericht bringen, dann etwas sagen, wie häufig sind solche Expositionen, bei wem kommen sie vor. Dann möchte ich etwas zur Transmission von HIV, von Hepatitis B und von Hepatitis C erzählen und dann eine kurze Zusammenfassung machen. Es ist nicht nur so, dass zum Beispiel durch Nadelstiche Hepatitis B und C und vielleicht D und HIV übertragen werden können. Es gibt eine riesige Reihe von Erregern, die in seltenen Fällen einmal übertragen wurden. Aber ich beschränke mich jetzt auf die erstgenannten drei und möchte mit einem Fallbericht beginnen. Es handelt sich um eine junge Frau, die hatte eine Serokonversion, die wurde anlässlich einer gynäkologischen Untersuchung wegen Gonorrhoe diagnostiziert. Sie hatte vor 6 Wochen ungeschützten Geschlechtsverkehr mit einem unbekannten Partner aus einem Hochprävalenzgebiet. Das war im August 2013. Sie hatte keine Primo-Infektionssymptome. Sie ist an sich gesund, aber sie trägt eine Hüftprothese, weil sie in der Jugend eine Schenkelhalsfraktur hatte und dann eine Femurkopfnekrose erlitt. Sie ist Single und ist an sich eine ganz gesunde junge Frau. Sie hat eine normale Immunität. Bitte schauen Sie die Hepatitis-Serologien an, da ist alles negativ. Sie hat relativ wenig Viren und man hat dann aus verschiedenen Gründen mit einer Therapie begonnen, mit einer antiviralen. Die Medikamente stehen oben. Man sieht, es ist dann sehr schnell zu einem Abfall der Viremie gekommen und sie war dann seit Oktober 2013 nicht mehr nachweisbar, das HIV-Virus. Aber dann kam ein Brief von der Schultes-Klinik, das ist die orthopädische Privatklinik in Zürich. Die Prothese ist gelockert und sie muss ersetzt werden. Man hat uns dann gefragt, kann man das überhaupt machen? Ist das nicht sehr gefährlich, eine HIV-Patientin? Wie groß ist dann bei der das Narkoserisiko? Was müssen wir machen, was Antibiotika betrifft? Und gibt es noch sonst etwas Spezielles zu beachten? Ich möchte nur ganz kurz auf das Thema Operation und HIV eingehen. Es gibt Studien, die zeigen, dass HIV-infizierte Patienten eine leicht erhöhte Morbidität und Mortalität bei Operationen haben. Aber das ist nicht schlüssig und es gibt auch viele Untersuchungen, die zeigen, dass das völlig vergleichbar ist mit einem anderen Patientenkollektiv. Bewusst muss man sich sein, dass HIV-Patienten häufiger ein metabolisches Syndrom haben, sie sind häufig Raucher und sie haben auch häufig eine Osteoporose. Es gibt Zahlen, die sagen, wenn man sehr wenig CD4-Zellen hat und viele Viren, dann vor allem ist das Risiko für bakterielle Infekte leicht gehäuft. Bei dieser Frau mit guten CD4-Zellen, kontrollierter Virusreplikation, sagen wir Antibiotika nichts Besonderes machen, aber passt auf Interaktionen auf. Und das ist jetzt etwas, das erleben wir wöchentlich, dass nicht beachtet wird, dass mit einer HIV-Therapie Interaktionen gefährlich sein können. Es gibt ein sehr einfaches Programm, ich mache sehr Werbung für das, merken Sie sich das, und man kann da eingeben, welche Medikamente hat die Patientin, was will man ihr geben, das war das Xarelto, heißt es in der Schweiz, Und das ist völlig klar, das ist verboten. Das hat einen roten Punkt. Es hat eine Interaktion, die nicht berechenbar ist und die sowohl in einer Über- oder Unterdosierung gefährlich sein kann. Und das erleben wir in unserem Ambulatorium wöchentlich, solche Interaktionen. Und dann ist eben eine Panne passiert. Es kam wieder ein Telefon der Orthopädin. Der Orthopäde hat sich beim Hautverschluss gestochen. Und was soll man jetzt tun? Wir haben dann gefragt, was uns wichtig scheint. Also es war eine Nähnadel, es war eine oberflächliche Wunde. Man hat kein Blut gesehen. Die Nadel war nicht im Blutgefäß. Er hat Handschuhe getragen. Hepatitis B ist er geimpft und er hat einen dokumentierten Titer über 100 Mal gehabt. Wir haben dann empfohlen, noch andere Serologien aus rechtlichen Gründen abzunehmen. Von der Patientin wussten wir, ihre HCV-PCR war seit etwa 2 Jahren immer negativ, zuletzt 2 Wochen vor dem Ereignis. Hepatitis war alles negativ. Und die Frage war dann, soll dieser Orthopäde jetzt eine Postexpositionsprophylaxe machen oder nicht? Und ich würde eine kurze Abstimmung noch spannend finden. Wer würde sich eine Postexpositionsprophylaxe wünschen? Also hier scheinen das wenige zu sein. Also der Orthopäde, der wünschte sich dringend eine. Wir haben ihm geraten, eigentlich könnte man ja noch sagen, die Patientin kann man testen, das Resultat hat man in 12 Stunden ungefähr und bis dann könnte er ja eine PEP machen und wenn sie negativ ist, soll er die absetzen. Er hat sie dann aber durchgezogen für 4 Wochen. Und das ist eben das etwas Kopflose, das ich am Anfang erwähnt habe. Ich glaube, bei diesen Ereignissen kommen immer wieder Fragen, wie häufig sind sie dann, wann treten sie auf, bei wem treten sie auf, gibt es dann überhaupt Infekte, die übertragen werden und wie häufig ist das und was muss man tun und wann wäre eine PEP indiziert. British Medical Journal hat diesen Sommer einen wunderbaren Review-Artikel geschrieben, den kann ich bestens empfehlen. Und die haben wirklich die letzten 30 Jahre Literatur zusammengefasst. Wie häufig sind solche Ereignisse? Ich möchte kurz Daten aus der Schweiz und aus England zeigen. In der Schweiz haben wir ein Sentinella-System seit 2010. Das heißt, ein Teil von Spitälern meldet Ereignisse, also Nadelstichverletzungen und andere Expositionen, und die werden dann relativ aufwendig aufbereitet. Vor 2010 herrschte so ein ganz, ganz wenig zuverlässiges Meldesystem. Man sieht, die Expositionen haben zugenommen von 2010 bis 2012. Ich denke, das ist durch das Einführen dieses Sentinella-Systems bedingt. Von den gemeldeten Ereignissen waren knapp die Hälfte ärztliches Personal, von diesem ärztlichen Personal etwas mehr als die Hälfte Chirurgen und von diesen chirurgisch Tätigen nur 2,5% Anästhesisten und Intensivmediziner. Also es wird von denen selten gemeldet. Ob es selten ist, das weiß ich nicht. Hier sehen wir die Art der Expositionen, die gemeldet werden. Also etwa die Hälfte waren tiefe Hautverletzungen, vielleicht ein Viertel ungefähr oberflächliche Hautverletzungen. Bei etwa weiteren 10% war es nicht bekannt, wie tief. Und von den Schleimhäuten war es noch am meisten eine Exposition im Auge. Und alle anderen Expositionen waren selten. Hier ist aufgeschrieben, in was für Bereichen sind diese Expositionen passiert. Da muss man sagen, über den gesamten ambulanten Bereich hat man keine Ahnung. Das wird hier nicht gemeldet, außer gerade in den Spitalambulatorien. Und wir sehen, in der Intensivpflegestation sind so ungefähr 5% von allen Meldungen stammten aus ICUs. Seltsamerweise werden in größeren Spitälern mehr Ereignisse gemeldet als in kleinen Spitälern. Ich kann das nicht interpretieren. Und es sind so ungefähr 25 pro 100 Betten in großen Spitälern und vielleicht 20 in kleinen Spitälern. Was wissen wir von den Patienten, also von den Indexen? Bei 60% wusste man, sie haben keine Risiken für HIV und Hepatitis. 12% hatten ein bekanntes Risiko, zum Beispiel being MSM, also ein schwuler Mann zu sein, oder intravenösen Drogenkonsum zu betreiben. Von 28% waren die Risiken unbekannt und von ungefähr 10% hatte man Testergebnisse. Eine HIV-PEP wurde in diesem Sentinella-System 124 Mal durchgeführt, 88 Mal nicht durchgeführt. 127 Mal wurde ein Hepatitis B-Booster appliziert und 5 Mal Immunglobuline gegeben. Über was ich nicht verfüge im Moment ist, wie viel Hepatitis C wurde übertragen. Die Zahlen sind noch nicht so weit. Ähnliche Zahlen gibt es auch vom National Health Service. Die haben eine Datenbank über etwa 5'000 gemeldete Ereignisse. Da sind etwa 70% perkutan gewesen und auch die sagen, die Dunkelziffer ist unbekannt. Die Briten haben einmal in einer großen Arbeit versucht herauszufinden, würde es sich lohnen, wenn man alle Patienten routinemäßig auf alle diese Infekte vor einer Operation screent oder nicht. Und das hat sich als nicht wirksam herausgestellt. Dann ist die Frage, eben bei wem treten die Risiken auf? Ich glaube, das ist auch in diesem EpiNet, das ich hier erwähne, nicht anders. Sind etwa die Hälfte Ärzte, von diesen wieder etwa die Hälfte Chirurgen und Anästhesisten sind selten. Die nächste Frage, wie häufig kommt es dann zu einer HIV-Infektion durch ein solches Ereignis, also durch die Exposition? Aus den USA sind 28 Fälle dokumentiert, die eine Serokonversion hatten zwischen 1981 und 2013. Zwei traten bei Operationen auf, es waren keine Chirurgen und keine Anästhesisten betroffen und die meisten Fälle haben sich bei Blutentnahmen und Injektionen angesteckt. Und der letzte Fall in den USA war 1999, also seither ist keiner mehr eingetreten. Auch aus Frankreich gibt es eine große Datensammlung. In Frankreich gibt es seit 1997 keine Übertragung mehr. Und die Gründe, sagen sie, und das scheint mir sehr plausibel zu sein, sind natürlich einmal diese Präventionsmaßnahmen wie kein Repapping, Sicherheitsampullen und so weiter. Dann ist es aber auch der Erfolg der antiviralen Therapie. In unseren Ländern sind über 90% der Leute, die AIDS haben, sind vollständig supprimiert, haben also kein Virus mehr, das übertragen werden kann. Und dann ist es auch noch der Erfolg der Postexpositionsprophylaxe. In der Schweiz gibt es 3 bekannte Fälle von HIV-Infektion, alle sind vor 1995 eingetreten. Ganz anders wird wahrscheinlich die Situation in der dritten Welt sein. Das ist ein panafrikanisches Journal, das Untersuchungen zu diesem Thema in verschiedenen Ländern in Afrika machte und sie schätzen, dass es 1000 Übertragungen pro Jahr sein könnten. Und sie sagen, wir haben keine PEP, wir haben die Patienten nicht getestet und bei uns sind wenig Patienten dann halt supprimiert und die ganze Logistik im Spitalwesen ist einfach nicht vorhanden. Wie häufig kommt es zu Serokonversionen nach so einer Exposition? Da muss man sagen, weil so lange keine Serokonversionen mehr aufgetreten sind, sind das alles sehr historische Daten, die aus uralten Studien, also eigentlich vor 1990 stammen. Man schätzte damals, also das ist immer unter der Voraussetzung keine PEP und der Patient hat Viren. Man schätzte das Risiko bei einem Stich auf 0,33%, also 1 zu 300. Bei Schleimhautexposition auf 0,09% und 0, wenn intakte Haut betroffen ist. Bei einem tiefen Stich ist die Wahrscheinlichkeit größer als bei einem oberflächlichen. Die Odds-Ratio wird auf 15 geschätzt und bei sichtbarem Blut auf 6. Wenn die Nadel im Blutgefäß war, dann ist die Odds-Ratio 4 und wenn es ein kranker Patient ist, dann ist sie 5. Vielleicht ganz kurz, was soll man tun, wenn man sich sticht? Man soll es bluten lassen, man soll sich waschen mit Wasser, Alkohol und Chlorhexidin, man soll die Wunde nicht reinigen und wenn eine Schleimhaut betroffen ist, dann soll man die mit Wasser waschen. Wenn man eine Linsen trägt, sollte man das Auge waschen vor dem Entfernen der Linse und nach dem Entfernen der Linse. Die Risikoabwägung, uns ruft man ja dann an und fragt, sollen wir PEP machen, hängt eben davon ab, was für ein Ereignis ist es. Ich glaube, ich habe schon gesagt, was da zählt, die Tiefe des Stichs, ob man Blut sieht und so weiter. Dann hängt es von der Körperflüssigkeit ab. Gelb markiert sind alle Flüssigkeiten, die als primär infektiös gelten. Nicht infektiös ist Speichel, außer beim Zahnarzt, ist Stuhlgang, ist Urin und ist Erbrochenes. Dann gehört zur Risikoabwägung natürlich auch, was für ein Risiko schätzt man, dass der Patient hat. Und da gibt es Regeln, was soll man beim Patienten abnehmen. Die internationalen Richtlinien sagen, man soll einfach einen Kombi-Test machen. Wir bei uns machen jeweils eine HIV-PCR. Man soll das HBS-Antigen bestimmen und Hepatitis C-Antikörper bestimmen. Wann eine PEP indiziert ist und wann nicht, das hängt davon ab. Also wie gefährlich schätzt man das Ereignis sein, also tiefer Stich, nicht tiefer Stich. Und wie wahrscheinlich ist Virus überhaupt vorhanden? Und letztlich ist es immer ein Einzelentscheid, den man in der Einzelsituation fällen muss. Immer wieder die große Frage ist, wie wenig Virus muss es haben, dass wir es als ungefährlich betrachten. Die USA sagt, keine PEP, wenn das Virus unter 200 ist, unter 50 ist. United Kingdom sagt keine, wenn es unter 200 ist. In unseren Richtlinien steht sogar, das Risiko ist dann extrem gering, falls die PCR unter 1000 ist. Dazu muss man sagen, formal gibt es keine Untersuchungen dazu. Man extrapoliert einfach Erfahrungen aus anderen Situationen. Vielleicht noch kurz zur PEP, die muss schneller folgen, in 72 Stunden. Sie ist immer eben indiziert, wenn man das Risiko als relativ hoch einschätzt. Und die PEP soll man machen, bis die Testung des Index vorliegt. Und wenn dann tatsächlich eine reale Exposition war, soll man sie 28 Tage machen. Ob die PEP wirkt oder nicht, auch dazu gibt es keine wirklichen Daten. Es sind einige, ganz wenige Versager bekannt geworden. Also man kann nicht sagen, sie versagt nie, aber sie versagt extrem selten. Und welche Medikamente man wählt, ich glaube, das ändert sich immer wieder. Im Prinzip, im Moment sind die Integrasehemmer und die Kombinationstablette Truvada bevorzugt. Man sollte nie Nevirapin brauchen und man sollte nie Abacavir brauchen. Beides wegen Hypersensitivitätsreaktionen sind mit diesen Substanzen Todesfälle eingetreten. Hepatitis, also das wäre HIV gewesen. Ich versuche mich kurz zu fassen. Ich glaube, Hepatitis B, das ist ein riesiger Unterschied zu HIV. Das ist sehr leicht und in einem sehr hohen Prozentsatz übertragbar. Je nachdem, wie HBS-Antigen und HBE-Antigen ist, sind die Übertragungen bis zu 60% bei Nadelstichen. Oder wenn HBE-Antigen negativ ist, immer noch bis zu 30%. Aus Frankreich weiß man, dass früher pro Jahr ungefähr 600 Hepatitis-Transmissionen pro Jahr stattgefunden haben. und die sind massiv zurückgegangen, weil Frankreich ein Impfprogramm für Gesundheitspersonal eingeführt hat. Und die übrig gebliebenen sind in den meisten Fällen Hepatitis C. Der Schluss aus Frankreich ist, dass der Immunstatus von allen Leuten im Gesundheitswesen bekannt sein sollte, dokumentiert sein sollte und auch schnell zugänglich sein sollte. Das Vorgehen nach Exposition mit Hepatitis B richtet sich nach dem Immunstatus der exponierten Person und nach dem HBS-Status der Indexperson. Ganz klar ist, wenn der Empfänger nicht gegen Hepatitis B geimpft ist, dann braucht es eine aktive und eine passive Impfung. Wenn er einen Impftiter von 10 hat, dann ist die Person im Moment geschützt. Es sollte aber eine erneute Impfung gemacht werden, dass auf einen höheren Titer kommt, der ihn über lange Zeit dann schützt. Und wenn jemand einen Impftiter von über 100 einmal gehabt hat, dann gilt er als lebenslang geschützt. Vielleicht noch ganz kurz zu diesem Immunglobulin. Das liefert Antikörper, Anti-HBS. Es ist eine Dosis, die überall gleich gebraucht wird. Sie wird intramuskulär appliziert, aber nicht an der Stelle, wo auch aktiv geimpft wird. Man macht das zweimal im Abstand von einem Monat. Es sollte möglichst innerhalb 24 Stunden appliziert werden, immer aber nur in der ersten Woche noch sinnvoll. Und man schätzt diesen Schutz der passiven Impfung auf 75% ein. Über die Non-Responder, ich glaube, das lasse ich jetzt sein, aus zeitlichen Gründen, und möchte noch kurz auf Hepatitis C-Übertragung zu kommen. Ich denke, das ist das Problem im Gesundheitswesen heute eigentlich, weil es gibt keine Impfung und es gibt keine Postexpositionsprophylaxe. Und es gibt eine Übertragung, die man auf 1:50 etwa einschätzt. Es gibt eine Fallkontrollstudie von Leuten aus dem Gesundheitswesen, die sich angesteckt haben. Man hat 60 Serokonvertoren genommen, 204 Kontrollen. Alle Indexpatienten waren virem. Und man hat gesehen, wenn sie eine hohe Viremie haben, über 1 Million, dann ist das Risiko 11-fach höher, als wenn sie wenig virem sind, also unter 10.000, die PCR ist. Und es gibt auch da eigentlich die gleichen Risikofaktoren, die Tiefe des Stichs, ob es eine Hohlnadel ist oder eine Nähnadel und ob die Nadel im Kontakt mit einem Blutgefäß war. Was tut man nun, falls eine Transmission geschehen ist? Die Variante A ist, man geht nach dem klassischen Behandlungsschema mit peguliertem Interferon plus minus Ribavirin ein. Das geht auf eine New England Journal Arbeit seit langem zurück. Da konnte gezeigt werden, dass praktisch alle Patienten, die damals noch mit Standardinterferon behandelt wurden, für 24 Wochen, alle mit einer Ausnahme, wurden mit dieser Frühbehandlung 24 Wochen Interferon geheilt. Und dieses Prozedere wird mit peguliertem Interferon und Ribavirin eigentlich auch heute ist das eine Option. Die zweite Option wäre eine Therapie mit den neuen direkt antiviralen Substanzen. Sie kommen wöchentlich neue heraus und die Preise steigen auch wöchentlich eigentlich. Es sind dies Proteinase-Inhibitoren, die heißen Previr. Es sind NS5A-Inhibitoren, die heißen Asvir. Und es sind Polymerase-Inhibitoren, die heißen Buvir. Die Entwicklung ist sehr rasch, wie gesagt. Deshalb ändern auch die Therapieempfehlungen fast monatlich. Generell kann man sagen, die Substanzen sind A, hervorragend verträglich, wirklich, ich bin extrem erstaunt, die Leute haben keine Nebenwirkungen. Sie haben eine hohe Effizienz, also über 90% oder über 95% sind geheilt und sie haben auch sehr, sehr hohe Kosten. Das heißt, dass in der Schweiz erst ab einem bestimmten Ausmaß von Fibrose diese Substanzen von der Krankenkasse übernommen werden. Die kosten nur so als Vorstellung in der Schweiz zwischen 60 und 120.000 Schweizer Franken. Nur die Medikamentenkosten. Österreich weiß ich nicht. Es ist einfach so, im Moment gibt es keine einzige Untersuchung, die abgeschlossen ist und schaut, wirken diese Substanzen auch bei der akuten Infektion und wirken dann eventuell auch sehr viel kürzere Behandlungsschemungen, zum Beispiel 4 Wochen oder 8 Wochen. Bei uns läuft im Moment eine Studie, bei der wir das untersuchen, bei MSM, also bei schwulen Männern, die sich neu angesteckt haben. Aber es liegen noch keine Resultate vor. Und zugelassen zur Behandlung der akuten Infektion ist es nirgends auf der Welt. Das heißt de facto, wer die Interferonbehandlung nicht durchführen will, weil die Nebenwirkungen wirklich beträchtlich sind, der muss warten, bis ein bestimmtes Fibrosisgrad erreicht ist. Und dieses Schema soll zeigen, dass man das eigentlich auch kann. Wenn wir schauen, Zirrhose, und die unterschiedlichen Balken sagen, wie häufig rechnet man mit einer Zirrhose, wenn man einen Monat nach der Diagnose beginnt, das wäre der graue, oder ein Jahr, das wäre der gelbe, bei F2, das wäre der braune, bei F3, das wäre dann der orange und der dunkelbraune F4, dann sieht man, wenn man so bis Stadium F2 wartet, ist das Risiko, später eine Zirrhose zu entwickeln, relativ gering. Also ich denke, da kann man auch beruhigen. Zusammenfassend vielleicht einfach, die HIV-Transmission ist im Berufsfeld durch die antiretrovirale Therapie, durch präventive Maßnahmen im Verhalten und durch die PEP praktisch seit in diesem Jahrtausend nie mehr vorgekommen. Das gilt nicht für die dritte Welt. Die HPV-Transmission ist durch Impfung und durch Postexpositionsmaßnahmen extrem selten geworden in Europa und in Nordamerika. Das Problem hier sind sicher die Impf-Non-Compliance. Und die Hepatitis C-Transmission ist ein ungelöstes Problem. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Applaus